Ja, ihr habt letzten zwei Sonntage, wir waren ja nicht da, viel über das Gebet gesprochen, über das sogenannte Vaterunser. Und der Eindruck in der Gemeinschaft mit den Brüdern war, dass die Last quasi befreit ist und dass wir uns jetzt wieder zurückwenden zur Offenbarung und dass wir jetzt einfach da weitermachen. Wobei auch klar ist, das Gebet ist sehr wesentlich, wenn es ums Überwinden geht. Es gehört ja alles zusammen. Sie haben überwunden, heißt es ja in Kapitel 12, durch das Wort ihres Zeugnisses. Und ich denke, das Gebet ist auch ein Wort ihres Zeugnisses. Das gehört auch dazu. Weil im Gebet bezeugen wir, was der Herr kann. Wir wissen nicht nur, es gibt eine Not, sondern wir wissen auch, es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist immer der Herr. Wenn eine Not da ist, der Herr weiß die Lösung. Wenn es scheinbar unmöglich ist, der Herr hat einen Ausweg. Und deswegen ist so gut im Gebet auch den Glauben zu üben. Den Mund aufzumachen und im Glauben das herauszusprechen. Amen. Ja, das Kapitel 12 in Offenbarung haben wir eigentlich, gerade diese Verse 10 und 11 haben wir auch schon sehr oft behandelt. Sehr lange uns angeschaut, sie haben überwunden und so weiter. Und jetzt möchte ich einen Sprung machen in Offenbarung 14. Also in 12 werden uns Menschen gezeigt, Geschwister gezeigt, ich hoffe ein Bild auf uns, und sie zeigen uns, wie wir überwinden. Das ist in 12 sehr stark im Vordergrund. Wie wirst du ein Überwinder? Sie haben ihn überwunden. Ja, wenn wir uns das anschauen, da haben wir schon ein Stück weit, sage ich mal, eine Hilfe. Wir überwinden durch das Blut des Lammes. Wir überwinden durch das Wort unseres Zeugnisses. Und wir überwinden, wenn wir unser Seelenleben nicht lieben. Und wenn wir jetzt Kapitel 14 anschauen, da sehen wir das Ergebnis. In 12 steht ein bisschen im Vordergrund, wie wir überwinden. Und in 14 steht drin, wie wird jemand, der überwunden hat? Hier siehst du in Kapitel 14 eine Beschreibung derer, die überwunden haben. Es beginnt damit, da heißt es, und ich sah, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Eine große Zahl. Muss mal die Jugend fragen. Wenn ihr jetzt 144.000 hört, sagt euch das was? Hat die Zahl eine Bedeutung? Ist das eine mathematische Zahl? 144.000? 12 mal 12 und? 12 mal 12 und mal 1000, genau. Das ist eine Zahl, die heißt eigentlich, biblisch gesprochen, 12 mal 12, das sind nämlich 144. Und dann kommen noch mal 1000. Und das heißt, diese Zahl ist eine symbolische Zahl. Sie sagt uns etwas aus. Das ist nicht genau 144.000, keiner mehr und keiner weniger, sondern sie sagt etwas aus über die, die hier beschrieben werden. Was meinst du, was sagt sie aus? Die Zahl hast du schon gut zerlegt. Was sagt 12? 12 mal 12. Also 12, wenn ihr die Zahl 12 sucht, dann werdet ihr sie viel in Offenbarung finden. Je weiter ihr nach hinten geht, umso mehr seht ihr sie. Weil 12 hat immer damit was zu tun, dass Gott sein Werk vollendet hat. Und zwar so vollendet, dass es die Ewigkeit aushält. Das neue Jerusalem, da findest du immer die Zahl 12. Weil diese Stadt, dieses Reich, die wird bestehen, die Stadt wird bestehen in Ewigkeit. Und dass sie hier 12 mal 12 sind, also 144, das heißt, diese Menschen, die hier gezeigt werden, die Überwinder, die hier gezeigt werden, sie sind vollendet. Sie sind ans Ziel gekommen. Sie sind so, wie Gott sie haben möchte. Und wir haben Gemeinschaft gehabt und ein Bruder sagt, weißt du, wenn du jetzt diese Verse liest, da gibt es dreimal eine, am Anfang des Verses eine Aussage. Oder am Anfang vom Satz. In Vers 4 heißt zum Beispiel, diese sind es. Diese sind es. Die mit den Frauen und so weiter. Und dann heißt, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen. Und dann kommt, diese sind Gott und dem Lamm als Erstlinge aus den Menschen erkauft. Amen. Hier steht dreimal, diese sind es. Ja, Gott wartet, Gott hat gewartet und jetzt hat er sie, die Überwinder, und jetzt kann er sagen, diese sind es. Auf die habe ich gewartet. Für die ist mein Werk, ja, das ist mein Ziel. Und wir haben in der Gemeinschaft, der Bruder, dem das auffiel, dem ist auch eine andere Stelle aufgefallen, die mich auch berührt hat, nämlich, wenn wir in 1. Mose gehen, Kapitel 1. Mose 2, müsste Vers 18 sein, eigentlich wollte ich es hier gut, aber da heißt es, und Gott, der Herr, spricht, ab Vers 18, und Gott, der Herr, spricht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wir wissen, hier geht es um Adam und Eva. Aber Adam ist ein Bild auf Christus. Ja, auf Christus. Adam ist ein Bild auf Christus. Und Eva ist ein Bild auf die Gemeinde. Das heißt, hier heißt es ja in Offenbarung, das Lamm, der ist das Lamm, der ist Christus. Und die Überwinder im Prinzip mal die Erstlinge der Gemeinde. Ja, es geht um Christus und die Gemeinde. Und hier in 1. Buch Mose geht es auch im Bild um Christus und um die Gemeinde. Und Gott, der Vater, sagt über seinen Sohn, es ist nicht gut, dass mein Christus alleine bleibt. Es reicht nicht aus, dass nur Jesus überwunden hat. Dass nur er den Sieg errungen hat. Er möchte mehr sehen, er möchte mehr haben, er möchte ein ganzes Volk haben. Und dieses ganze Volk, das sind wir, das ist die Gemeinde. Und in 1. Mose sagt er, es ist nicht gut, ja. Also muss ich ihm eine Gehilfe schaffen. Der Herr braucht die Gemeinde. Und dort sehen wir, und Gott, der Herr, Vers 19, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Der Mensch Adam hat diese Tiere angeschaut und was hat er gesagt? War er zufrieden? Hat er da ein Gegenüber gefunden? Etwas, das ihm entsprochen hat? Ja, der kennt das Bild, das ist ein schönes Bild, kann man den Kindern auch schön zeigen, wie der Herr, wie Gott dem Adam vielleicht ein Elefant oder irgendein anderes Tier bringt und sagt, ist doch ganz toll, wäre das was? Und Adam sagt, okay, ist vielleicht ganz nett, kann man was mit anfangen, aber es ist nicht das, was mich zufriedenstellt. Und dann muss Gott einen besonderen Weg gehen. Und dann heißt, und der Herr der Mensch gab Namen allen Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Er fand nichts, ja. Alle diese Geschöpfe sind wunderbar. Weißt du, wir Menschen, wir können uns anstrengen, wir können nett sein. Wir können nett sein, oder Karl? Ab und zu sind wir nett. Wir können nett sein, wir können liebenswürdig sein. Das schaffen wir eine Zeit lang. Aber irgendwann mal kommt doch was raus, das nicht so nett ist. Und irgendwann mal merken wir, wir entsprechen doch Gott nicht. Und so war es hier in dem Bild auch. Die Tiere waren ganz nett, aber sie haben einfach Adam nicht entsprochen. In unserer Natur können wir Gott nicht entsprechen. Und da heißt es, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und dann, wie ist die Reaktion? Da ließ Gott der Herr, nee, habe ich schon. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zu den Menschen. Und jetzt kommt diese Stelle. Da sagte der Mensch, diese endlich ist es. Diese ist es, endlich ist sie da. Und genau das ist die Situation in Offenbarung. Das Lamm wartet und jetzt kann das Lamm sagen, endlich. Diese sind es, endlich sind sie da. Die sind so, wie ich sie haben möchte. Die sind so, wie es mir gefällt. Die sind so, dass sie mir völlig entsprechen. Das möchte ich hier einfach heute Morgen ein bisschen betonen, dass wir in Offenbarung wirklich das Ende, das Ziel, das Ergebnis sehen von allem Werk und von allem Mühen, was Gott macht und tut, um die Braut hervorzubringen. Und wir werden über diese Verse sicher noch ein bisschen länger reden, also nicht nur heute. Ich greife einen Punkt raus, nämlich in 4 heißt, da gibt es ja mehrere Eigenschaften, die sie auszeichnen. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen, das ist ein Punkt. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Das ist der zweite Punkt. Und diese sind Gott und dem Lamm als Erstlinge aus den Menschen erkauft. Und ich möchte, wie die Überschrift hier sagt, möchte ich über diesen zweiten Satz sprechen. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Das hat mich einfach angesprochen. Wir sollen dem Lamm nachfolgen. Weißt du, wenn man über Nachfolge redet, da gibt es auch gleich viele Vorstellungen. Manche denken, nachfolgen heißt nachmachen. Weißt du, imitieren. Gott, Jesus hat was gemacht, wir haben uns auch am Tisch unterhalten. Manche haben, oder es war mal, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, da gibt es so Armbänder. Kennt ihr die? Hast du selber. Und was steht da drauf?
What would Jesus do?
Was würde Jesus tun? Ja? Das heißt, du überlegst dich, wenn du in deinem Leben etwas tun willst, was würde Jesus tun? Und wie heißt die Antwort?
Ja, der entsprechenden Situation.
Ja, und was würde Jesus in der Situation tun? Genau. Das heißt, da musst du so viele Vorstellungen reinmachen. Und der Witz ist, du weißt ja gar nicht, was Jesus in der Situation tun würde.
Du probierst es,
du denkst, er würde bestimmt so handeln. Schon, er schreit niemand an. Jetzt kommst du zu den Pharisäern, diesen Heuchlern, diesen unmöglichen Menschen. Was würdest du machen?
Anschreien.
Nein, du würdest nicht anschreien. Man schreit nicht, das tut man nicht. Ich würde vergeben. Aber Jesus hat sie angeschrien. Er hat gesagt, ihr Heuchler, ihr Dämonen, ihr Otterbrot. Das würde niemand wagen. Und wenn du es tust, dann würde er sagen, ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Aber
Winfried,
der Mensch
sagt,
ich muss jetzt anschreien,
wenn ich verstehe. Ja, okay. Dann musst du nur eine Stelle suchen und dann musst du sagen, das steht hier geschrieben. Aber das Wunderbare ist, nachfolgen heißt nachfolgen. Das heißt, jemand geht vor und der andere folgt nach. Ja, das genieße ich. Das, was die Bibel uns zeigt, das ist ein mit Jesus gehen. Nicht ihm nachrennen im Sinne oder nachahmen, er ist gar nicht da, sondern es geht immer darum, dass wir zu ihm kommen. Ja, als wir heute Morgen den Vers gelesen haben, oder ich habe ihn vorgelesen in Johannes 7, sagt er, wer durstig ist, der komme. Und was sagt er? 7, das ist 38 oder so. Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da, rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Was nachfolgen kann nur der, der bei ihm ist. So komme er zu mir und trinke. Aber ich komme zu ihm, um das geht es mir, ja. Die Nachfolge hat damit was zu tun, dass ich bei Jesus bin. Ein Nachfolger ist einer, der geht mit Jesus. Weißt, es gibt ein schönes Bild, Bilder sind immer sehr viel sagen. Nehmen wir Johannes 10, Vers 4. Ich glaube, ich lese schon mal vor. Johannes 10, Vers 4.
Wenn er alle, die ihn gehören, herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme.
Wisst ihr, der Hirte ist ein schönes Bild für die Nachfolge. Der Hirte geht voraus und die Schafe folgen ihm. Wenn der Hirte fehlt, was sollen die Schafe machen? Weißt du, wenn der Hirte fehlt, die Schafe laufen überall hin. Der eine läuft in die Richtung, der andere läuft in die Richtung. Wenn der Hirte nicht da ist, wie willst du folgen? Ja, und hier heißt, er wird hinauf vor ihnen hergehen. Und das Schöne ist hier, das hatte ich schon mit Nachfolgen, folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Ja, das ist ein wichtiger Punkt des Nachfolgens, ist erstmal zu ihm zu kommen. Wenn du nicht bei ihm bist, du kannst ihm nicht nachfolgen. Sonst imitierst du was. Die Religion ist Meister im Imitieren. Aber damit wir nachfolgen, wir müssen zu ihm kommen. Wenn wir durstig sind, wir müssen zu ihm kommen. Wenn wir eine Not haben, wir müssen zu ihm kommen. Alles beginnt, dass wir zu ihm kommen. Aber das Wunderbare ist, wer kommt zuerst? Wir zu ihm oder er zu uns? Was schätzt du? Wer ist der Erste? Der Herr ist der Erste. Das ist wunderbar, weißt du? Die Nachfolge beginnt damit, dass der Herr uns beruft. Wir können uns nicht rühmen. Bin irgendwann mal auf die Idee gekommen, dem Herrn nachzufolgen. Das Wunderbare ist, immer wieder ruft der Herr uns. Er hat uns einmal berufen, aber er beruft uns immer wieder neu. Jeden Tag neu ruft der Herr uns in seine Nachfolge. Ein, zwei Verse einfach so als Erinnerung, dass es nicht einfach nur in der Luft steht. Matthäus 4, 18, 22. Vielleicht kann jemand vorlesen. Glück, kannst du das? Auf Deutsch?
Ja.
Okay.
Matthäus
4, Kapitel 4, 18 bis 22. So viel, komm, dann liest zwei Verse. Okay? 18 und 19. Der Timo kann den Rest lesen. Oder? Du auf Französisch, bitte.
Okay. Und als er am Meer von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder. Sie warfen ein Netz ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach, und ich werde euch zum Menschenfischer machen.
Amen. Doch,
20,
ja, 20, 21.
Genau. Und sie verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten, und er rief sie.
Amen. Und dann vielleicht noch Johannes 4, 1, 43. Rossi, kannst du uns das vorlesen? Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 43. Nur langsam. Wir haben keine Eile.
Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa fortziehen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach.
Amen. Ja, was ich sehr schön finde, einerseits in Matthäus, da siehst du, sie waren beschäftigt. Sie waren ja mitten in der Arbeit. Aber der Herr kommt und sagt: Folge mir nach. Weißt, er wartet nicht bis Feierabend. Er wartet nicht bis Bing, jetzt darf stehen, sondern er kommt in ihre Beschäftigung hinein und sagt: Folge mir nach. Und das macht der Herr mit uns auch. Er ruft uns im Alltag. Weißt du, die einen waren da beim Was haben sie gemacht? Gefischt. Da bist du aktiv. Die anderen haben die Netze geflickt, bist du auch aktiv. Und der Herr sagt, folge mir nach. Und was haben die Jünger gemacht? Sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben reagiert. Weißt du, immer wieder ruft der Herr, folge mir nach. Komm zu mir. Weil Nachfolge hat immer auch damit zu tun, zu ihm zu kommen. Wenn er gesagt hätte zu Petrus, folge mir nach, und er wäre weitergelaufen und der Petrus wäre weiter am Fischenfang gewesen, dann wäre das keine Nachfolge gewesen. Das ist, passt nicht. Ja? Das heißt, es hat immer damit zu tun, dass wir zu ihm kommen, und es ist oft unsere Erfahrung, dass wir nicht immer willig sind, nachzufolgen. Dass wir nicht immer willig sind, mit ihm zu gehen, weil wir gerade so beschäftigt sind. Also ich zumindest, wahrscheinlich bei euch nicht, aber bei mir ist manchmal so, der Herr kommt und sagt, Wilfried, hallo, ich bin da. Und ich sage, gerade ungünstig. Ich muss gerade noch eine Seite im Internet lesen. Oder die Nachrichten sind noch nicht fertig. Oder irgendwas, ich muss noch ein paar Karotten ausreißen. Oder. Und der Herr sagt, ja, aber ich hätte gerne, dass du mir jetzt nachfolgst. Das heißt, das Erste ist, der Herr kommt und fordert uns und sagt, folge mir. Und das Gute ist, wenn wir alles stehen und liegen lassen und sagen, ich folge dir nach. Amen. Und in Johannes, schau mal, in Johannes heißt es sogar, der Herr hatte was vor. Wo will er hingehen? Wo will er hin? 1,42 nochmal.
Nach Galiläa.
Er will nach Galiläa gehen, aber was muss er vorne machen? Er will nach Galiläa. Und davor muss er noch den Philippus, muss er ihn noch berufen, was? Der hat auch was vor, gell? Der heißt, genau. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa fortziehen und er findet Philippus. Das ist Philippus, was? Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Der Herr hat was vor, er muss nach Galiläa, aber davor findet er noch den Philippus. Mhm. Selbst, weißt du, wenn es um die Nachfolge geht, der Herr muss uns sogar suchen. Manchmal sind wir versteckt, manchmal sind wir weg, aber der Herr lässt nicht locker, lobt den Herrn, er sucht uns, damit wir ihm auch nachfolgen können. Das genieße ich. Nachfolgen ist immer, der Herr beginnt, aber es fordert unsere Bereitschaft. In Offenbarung 14 heißt es, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Sie sind geübt, dem Lamm zu folgen. Wenn das Lamm spricht, sie folgen ihm. Wenn der Herr ruft, sie sind sofort da. Das ist etwas, das ist nicht von einem Moment da, weißt du, das ist eine Sache der Übung, eine Sache des Lebens. Mit ihm zusammen, ja, wie soll ich sagen, tagtäglich auszustrecken. Herr, wenn du redest, ich möchte dir folgen. Ja, im alten Bund gibt es ja oft die Aussage, der Herr ruft irgendjemand, den Abraham, und wie antwortet Abraham? Weißt du, wenn er ruft, Abraham, was sagt der Abraham? Hier bin ich, hier bin ich. Und ich sage oft, hab keine Zeit. Weil hier bin ich heißt auch, ich bin da im Sinne, was ist los, was gibt es zu tun? Das ist aber so ein Kennzeichen, hat mich immer beeindruckt. Ich, Bob, Abraham, hier bin ich. Als Gott den Adam und die Eva gerufen haben, hat, wisst ihr noch, nach ihrem Sündenfall, wie haben sie da reagiert? Haben sie abgehauen. Gott rief und sie waren gleich weg. Na gut, sie sind dann schon gekommen. Sie haben ihn eigentlich gehört und dann sind sie sich versteckt. Und Gott ruft dann und sie kommt dann schon. Das heißt, sein Rufen ist auch immer eine Errettung für uns. Ein Angebot der Errettung. Zu kommen, herauszukommen. Nachfolge beginnt immer, dass der Herr uns ruft. Der Hirte in Johannes 10, dem die Schafe folgen, er ruft seine Schafe, ja. Er sagt, hallo Schafe, hier bin ich. Und sie kommen. Und das zeigt auch wieder, wie nötig es ist, seine Stimme zu kennen. Das finde ich auch schön. Der Herr sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Es ist möglich, ja. Es ist nicht so schwierig. Wir müssen nur bereit sein, diesen Weg zu gehen. Wenn du so ein Armband hast, brauchst du gar keine Stimme mehr. Du brauchst nur ein paar Verse. Was würde Jesus tun? Und schon kannst du dein Leben meistern. Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber Jesus will doch was anderes, dann sagst du, nee, ich weiß schon, was er will. Hab alle Gebote, die 10 Gebote auswendig gelernt. Ich halte mich danach. Aber der Herr sagt, folge du mir nach. So heißt die Überschrift. Jetzt möchte ich zu diesem Vers noch kommen. Folge du mir nach. Okay. Der ist nämlich entlehnt aus Johannes 21. In Johannes 21 gibt es nämlich die Situation, da offenbart er sich am See, am Meer von Tiberias, ganz am Ende von 21, und da spricht er mit dem Petrus. Und er sagt ja zu ihm, er kennt ja die Geschichte, er sagt zu ihm, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und dann heißt, und dann sagt er ihm etwas, nämlich Jesus kündigt dem Petrus an, was ihm in der Zukunft passieren wird. Das ist ab Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und bringen, wohin du nicht willst. Das war 18. 19. Dies sagte er aber, um zu zeigen, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ja, der Herr offenbart dem Petrus etwas, das wird kommen, das wird nicht so toll sein, aber brauchst dir keine Sorgen machen, folge ihm. Und ich finde es beeindruckend, wie Petrus reagiert. Petrus wandte sich um, sieht den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als nun Petrus diesen sah, sagt er zu Jesus, Herr, und was ist mit diesem? Ich finde es beeindruckend, weißt du, der Herr spricht mit uns, zeigt uns eine persönliche Situation. Und was machen wir? Ja, und was mit dem? Du willst, dass ich jetzt für dich sterbe? Und stirbt derjenige auch? Muss der auch gekreuzigt werden? Muss der auch irgendwo hin, wo er nicht will? Und die Reaktion des Herrn ist, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich finde es einfach wunderbar, dem Herrn nachzufolgen. Auch da gibt es Unterschiede. Was es heißt, dem Herrn nachzufolgen, ist nicht für jeden gleich. Der Petrus ist in seiner Nachfolge einen anderen Weg gegangen als der Johannes. Und es gilt nicht zu vergleichen. Weißt? Es gilt nicht darum zu gucken, so wie der Herr mit dem Kai umgeht und wie er die Nachfolge erfährt, so geht es mir genauso. Ne? Es geht darum, folge du mir nach. Nicht auf den anderen schauen. Weißt du, nicht denke, wieso geht es mir schlimmer oder wieso geht es mir... Meistens jammern wir ja nur, wenn wir denken, es geht uns schlechter. Petrus hat ja eine Verheißung bekommen, die war nicht so toll, oder? Wenn du alt bist und gehst irgendwo hin, wo du nicht willst. Aber es geht nicht um das. Es geht darum, dass jeder seinen eigenen Weg mit dem Herrn geht. Das heißt nicht, dass wir gegensätzliche Wege gehen, aber wir sollen nicht vergleichen. Das Ziel ist, folge du mir nach. Diese 144.000, die zum Ziel gekommen sind, die sind alle ein bisschen anders gelaufen. Sie sind alle genau dupfend gleich dem Herrn gefolgt. Aber sie sind dem Herrn gefolgt. Das ist das Wichtige. Folge du mir nach.